Kommt her und hört und setzt euch nieder, der Sänger singt die alten Lieder, er schlägt den Takt mit seinem Stecken zum Tanze für die alten Recken. Die stehen auf und fallen nieder, der Sänger singt die alten Lieder und schlägt den Takt mit seinem Stecken, sie morden, huren und verrecken. Die toten Recken kehren wieder, kommt her und hört und setzt euch nieder, sie lassen sich vom Sänger wecken, der schlägt den Tod mit seinem Stecken. Ich sah die Wahrheit, als wäre sie meinen Brüdern quer über die Augäpfel graviert. Ich brauchte sie nur abzulesen, sie bestand aus einem einzigen Wort. Nanga Parbat ausgenommen, würde sich meine Garde nur für eines begeistern können. Mord. Chimborazo, Annapurna, Ararat würden sich meine Predigten anhören und sich dafür begeistern, aber nur, wenn am Ende Mord war. Eidechsen töten ist kein Mord. Vogelnester ausräumen ist nicht Mord. Auch einem Huhn die Gurgel durchzubeißen ist nicht Mord. Das ist Töten, Fressen, Ernähren. Aber ein Leben der eigenen Art auszulöschen ist Mord. Und nur das. Nicht in einem Kampf um Futter oder Kätzinnen, sondern um abzulassen. Dieses schmeißfliegengrün schillernde Wort wurde zum zentralen Aufpeitscher meiner Predigten. Ihr wollt ablassen? Wir wollen ablassen. Ich will ablassen. Du willst ablassen. Ablassen ist gut für Arsch und Hirn. Lasst uns ablassen. Wir zogen über die Insel, immer in gleicher Formation. Vor mir Nanga Parbat, rechts und links von mir Chimborazo und Annapurna, hinter mir Ararat. Wenn ich predigte, stellte ich mich auf einen Stein und die Garde saß vor mir im Halbkreis. Ja, ich war eloquent. Dabei war ich ratlos. Ich suchte Rat in den Worten. Wieder vertraute ich darauf, dass mich die Worte führen, wenn ich sie nur gewähren ließe. Hinter dem Städtchen erhob sich ein Berg, der war kahl, und wenn am Nachmittag die Sonne darauf schien, glühte er, auch noch im Herbst. Auf seiner Spitze war ein Kreuz, das hatten die Menschen von Hydra vor langer Zeit dort aufgestellt. Wir schlichen über den steilen Hang hinauf, was mehr als einen halben Tag dauerte, duckten uns immer wieder in den schmalen Schatten eines Steins, krochen von Stein zu Stein, um nach 100 Schritten im Schatten zu verschnaufen, kletterten, als wir den Gipfel erreicht hatten, auf das Kreuz hinauf bis zur Gabelung, ich noch weiter, ich hockte mich auf die Spitze, meine Brüder nahmen Platz auf dem Querbalken, 2 links, 2 rechts. Die Bibel war das erste Buch, in dem ich gelesen hatte. Hoffmann hatte einige Seiten aus dem Buch gerissen, an denen sollte ich im Freien üben, weil er, wie berichtet, fürchtete, Mischa könnte mich hören, wenn ich in der Wohnung laut läse. Ihm bedeutete dieses Buch nicht viel. Es eigne sich nicht einmal, um sich darüber lustig zu machen, sagte er. Die ganze Bibel hat mir erst der Herr meines 6. Lebens zum Lesen gegeben, der Katholik, der jeden Sonntag gemeinsam mit seiner Mutter, manchmal auch mit mir, unter seinem Mantel an seiner Brust die heilige Messe in der St. Patrick's Cathedral besuchte. Dieser Herr konnte lange Passagen aus dem Neuen Testament auswendig, war aber der Meinung, man müsse nicht wissen, was der Text bedeute, es genüge, wenn man ihn laut vor sich her sage. Gebete, sagte er, verlieren ihre Wirkung, wenn der Mensch sie versteht. Leider habe ich die alte Siamkatze, die sich mit dem Herrn Jesus Christ auf dem Ölberg in Jerusalem so ausführlich unterhalten hatte, zu wenig nach dem Heiland, wie manche von euch ihn noch heute nennen, ausgefragt. Das tut mir leid. Auf Hydra, in meinem 3. Leben, wusste ich also über den Mann, der vor 2000 Jahren ans Kreuz geschlagen worden war, sehr wenig. Aber aus dem Wenigen baute ich mir in der Manier meines Hoffmann eine Geschichte, reicherte sie mit den Daten an, die ich mir gemerkt hatte, wenn Mischa den Rosenkranz betete, was sie jedes Mal tat, wenn Hoffmann besoffen war, mischte Erfundenes mit Gefundenem, Angelesenes mit Gehörtem und erzählte das Resultat auf dem Gipfel des Berges meinen Brüdern. Dass der Herr Jesus Christ ein Mensch gewesen war, unterschlug ich. Wie hätte ich sonst ihr Interesse wecken können?